Willkommen zur Kulturwelt. Wir behaupten heute einfach mal, wir sind Oscar. Ilka Çataks Film Das Lehrerzimmer ist für den besten Film als Auslands-Oscar nominiert. Und wir sprechen mit dem Münchner Produzenten Ingo Vlies, der ihn produziert hat. Schöne Sprechblasenblondinen in Wien. Eine Ausstellung in der Albertina würdigt den amerikanischen Meister der Popart Roy Lichtenstein. Und heute ist der Internationale Frauentag und wir sprechen mit der Journalistin und Buchautorin Özge İnan über Feminismus.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
Den künstlerischen Anteil von Produzenten sollte man grundsätzlich nicht unterschätzen. Jack Antonoff ist Komponist und Produzent für Superstars wie Taylor Swift, Lorde oder Lana Del Rey. Das ist sein eigenes Bandprojekt, Bleachers, ein gleichnamiges Album mit viel 80s Pop. Jetzt sind wir gleich mit Hollywood verbunden. Am kommenden Sonntag findet die Oscar-Nacht statt. Und so viel prominente deutsche Beteiligung war selten. Sandra Hüller ist nominiert als beste Schauspielerin. Wim Wenders geht mit Perfect Days für Japan ins Rennen um den besten ausländischen Film und ist damit direkter Konkurrent zu dem von Deutschland nominierten Film Das Lehrerzimmer von Ilka Çatak, der 2023 bereits in 5 Kategorien mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden ist. Am Telefon in Hollywood ist jetzt der Münchner Produzent Ingo Vlies. Er hat Das Lehrerzimmer produziert. In Hollywood ist es tiefe Nacht, aber ich wünsche mal aus München einen guten Morgen, Herr Vlies.
Ja, guten Morgen.
Herr Vlies, meine Klischeevorstellung von Hollywood suggeriert mir, wir erwischen Sie jetzt etwas abseits von einer der großen Filmpartys im Vorfeld der Oscarverleihung.
Nicht ganz falsch. Ich komme gerade von einer Einladung, die eine nicht ganz unbekannte Schauspielerin für uns gegeben hat in ihrem Haus hier in Los Angeles in Beverly Hills. Das war traumhaft schön, hoch oben über der Stadt, das Lichtermeer unter uns. Und wir hatten hervorragende Gespräche und wunderbare Gesellschaft.
Also ein bisschen Mythos und ein bisschen Business?
Genau diese Mischung. Man freut sich mit uns, was mich dann wiederum sehr freut. dass es hier so sehr gewürdigt wird, was wir erreicht haben mit unserem ja kleinen Film, sagen wir manchmal. Die sagen dann immer gleich die Amerikaner, oh, aber nein, der ist gar nicht klein, der Film, der ist riesig und was ihr erreicht habt. Man freut sich mit uns und das wird auch zum Ausdruck gebracht. Jetzt da stand zum Beispiel eine dreistöckige goldene Torte mit dem Lehrerzimmerplakat obendrauf. Also sowas rührt mich einfach.
Als Produzent interessieren Sie sich ja für politische Themen, haben zum Beispiel auch den Film über Wackersdorf produziert und jetzt eben das Lehrerzimmer von Regisseur Ilkay Çatak, der eben für den Auslands-Oscar als bester Film nominiert ist. Ein Film über eine junge, engagierte Lehrerin, die sich in ihrem Gerechtigkeitsempfinden und ihrem Engagement zunehmend irritiert, in so einer Geschichte voller Denunziantentum und Ausgrenzung verstrickt. Ein Film, der also mit dem Zoom auf die Schule eigentlich sehr viel über die ganze Gesellschaft erzählt und bei aller inneren Aufgeladenheit eben eine sehr feine Geschichte. Sie haben gerade gesagt, ein kleiner Film. Rechnen Sie sich aber Chancen aus, dass Sie den Oscar bekommen?
Bei den Oscars hier jetzt, meinen Sie?
Ja.
Ganz theoretisch hat man natürlich eine Chance, weil es sind 5 Filme nominiert und jeder kann gewinnen. Aber es gibt natürlich einen haushohen Favoriten mit Jonathan Glazers The Zone of Interest, der einen großen Vorteil hat, dass meine ich überhaupt nicht sarkastisch. Der große Vorteil besteht darin, dass er eben von der Shoah handelt. Und die Academy ist natürlich da sehr empfänglich für Filme, die eine neue Lesart auch des Holocaust erzählen. Und das tut dieser Film radikal und meisterhaft. Und er gilt als der haushohe Favorit. Aber natürlich, man hat alles schon erlebt. Es gibt immer Überraschungen bei den Oscars. Wir sind der krasse Außenseiter. Aber auch krasse Außenseiter werden in Hollywood geliebt. Und Ilkay Çatak ist als Regisseur in den letzten Wochen und Monaten in Amerika hier auf der Bildfläche erschienen, hat Bella Figura gemacht und hat wirklich auch hart gearbeitet, um hier wahrgenommen zu werden. Er wird wahrgenommen.
Während in Deutschland Ilkay Çatak jetzt gerade ein bisschen seiner Wut und Enttäuschung Ausdruck verliehen hat, weil nach dem Bekanntwerden der Oscar-Nominierung seines Films er selbst eben kaum genannt wurde in den Leitmedien und Ilkay Çatak vermutet einen strukturellen Rassismus. Wie empfinden Sie denn den Umgang mit dem Film und mit dem Regisseur?
Wir haben das ja festgestellt, dass in der Berichterstattung tatsächlich immer wieder von den deutschen Oscar-nominierten Hüller und Wenders die Rede war und dann von den anderen Oscar-nominierten. Und ganz oft wurde dann eben genannt Hüller, Wenders und das Lehrerzimmer. Man hat also den Namen des Regisseurs nicht genannt. Und wenn der Regisseur genannt wurde, wurde er in 90% der Fälle falsch geschrieben. Und dann fängt man irgendwann an nachzudenken, woran liegt das denn? Und dann wurde uns beschieden, auch von den Leitmedien, ja, den kennt man halt auch noch nicht, den Regisseur. Und dann fragten wir aber, naja, aber wie wird man denn bekannt? Doch nicht, indem der Name nicht genannt wird. Am Ende ist in unserer Interpretation nicht so viel anderes übrig geblieben als so ein deeply rooted, das muss nicht gleich Rassismus sein, aber eine Nachlässigkeit und eine Ignoranz gegenüber der Tatsache, dass es eben nicht nur bio-deutsche FilmemacherInnen in Deutschland gibt, sondern eben Leute auch mit einer Migrationsgeschichte, die dann eben nicht so deutsch klingende Namen haben. Und das hat Ilkay dann sehr deutlich und wütend, und ich teile diese Wut, angesprochen. Und wir haben dann auch innerhalb von wenigen Tagen den Diskurs eigentlich ziemlich verändert. Das finde ich ganz toll. Und es ging auch nicht darum, Wenders oder Hüller nicht diesen Riesenerfolg zu gönnen. Wir lieben die beiden und wir finden es ganz, ganz toll, dass sie jetzt so gehandelt werden, wie sie gehandelt werden. Aber wir fanden eben auch, dass es eine Schieflage gab und dass der eigentliche deutsche Oscar-Beitrag eben das Lehrerzimmer von Ilkay Çatak war und dass der nicht ausreichend vorgekommen ist. Mhm. Das ist jetzt ausgesprochen und das hat viel Zuspruch, gerade bei vielen FilmemacherInnen auch, die selber migrationsgeschichtlichen Hintergrund haben, zur Folge gehabt. Und da bin ich dann wieder ganz froh, dass wir sowas Wertvolles jetzt auch noch mit dem Film erreichen konnten.
Mhm. Nochmal aufweiten zu Hollywood. Was konnten Sie bisher beobachten? Also es gibt ja zum Beispiel Medienberichte, dass die vom Untergang Hollywoods unken, weil die Blockbuster nicht mehr laufen. Und ich würde es gleich zusammenzurren, Trump ist wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Und ich meine, wie reagiert Hollywood da drauf?
Naja, also die Leute, mit denen wir hier zu tun haben, die sind alle liberal und eher links und Demokratenwähler und die sind natürlich alle entsetzt und natürlich ist auch die Filmindustrie in Hollywood immer noch nicht wieder erholt nach der Pandemie und auch nach dem langen, langen Streik, den es letztes Jahr gab. Es wird jetzt viel nachgeholt, viele Projekte werden jetzt erst zu Ende gedreht oder überhaupt erst gedreht. Also man ist in einem Modus des ziemlichen Umbruchs, der ziemlichen Disruption, die Macht der Streamer ist hier allgegenwärtig. Wenn man hier auf dem Sunset Boulevard ist, dann sind die großen Billboards alles Netflix-Filme. Und ich meine, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass Netflix natürlich letztlich der Totengräber auch der Filmindustrie ist, wie wir sie kennen. Jetzt sagen manche sogar, es schlägt die Stunde der kleinen Indie-Filme in den nächsten 2-3 Jahren, weil die Budgets da einfach nicht so hoch sind und mit denen man vielleicht auch sogar noch Geld verdienen kann.
Wir warten ab, was Sonntagnacht bei der Oscar-Verleihung passiert und berichten natürlich Montag früh in der Kulturwelt dann davon. Und bis dahin drücken wir alle Daumen für das Lehrerzimmer von Ilka Çatak. Ich danke sehr dem Münchner Produzenten des Films, Ingo Vlies. Herr Vlies, vielen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Danke, dass Sie sich kümmern um uns, dass Sie uns wahrnehmen. Das macht uns sehr glücklich und viele Grüße nach München.
Und das ist Starproduzent Jack Antonoff mit eigener Band Bleachers. Bleachers um 8.44 Uhr. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Sie sind immer schön, immer jung, immer begehrenswert und immer sprechen sie in Sprechblasen. Die Heldinnen der Popart. Und sie haben Gründerväter. Zum Beispiel Roy Lichtenstein, der die plakativsten, knalligsten, blondesten Comic-Look-alikes zu hoher Kunst veredelte. Jetzt richtet die Albertina in Wien zum 100. Geburtstag des Popart-Meisters eine große Schau aus. Aber warum eigentlich in Wien und warum ein paar Monate nach dem 100.? Wolfgang Fichtel weiß mehr.
We always go there for Wiener Schnitzel and Gulasch.
Wiener Schnitzel, Fiakergulasch. Die Liebe zur Wiener Albertina ging ganz offensichtlich auch durch den Magen.
Of course.
Jack Coward ist der Gründungsdirektor der Roy Lichtenstein Foundation. Und auf die Frage, warum die Stiftung ausgerechnet diesem Wiener Kunstmuseum 95 Lichtensteins im Gegenwert von knapp 38 Millionen Dollar geschenkt hat, schaut Dear Jack kurz zu Dear Klaus Albrecht Schröder rüber und sagt: Wir waren nett essen. So einfach ist das nicht ganz. Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor der Albertina, kann eine bedeutende Grafiksammlung herzeigen. Da passen die frühen Zeichnungen von Roy Lichtenstein ganz gut dazu. Pop Art, wie alles begann. Außerdem macht die Albertina demnächst eine Filiale auf in Klosterneuburg, eine halbe Stunde donauaufwärts. Viel neuer Platz für große Roy Lichtenstein-Gemälde und Skulpturen. Und vielleicht entscheidend, die amerikanischen Museen haben den 100. Geburtstag von Roy Lichtenstein schlicht verpennt. Ein Skandal, fand die New York Times. Passt schon, dachte man sich in Wien. Klaus Albrecht Schröder spricht von Stolz über all die schönen Lichtensteins, die er jetzt vorzeigen kann.
Neben Jackson Pollock und Andy Warhol ist Roy Lichtenstein der Bahnbrecher der Pop-Art, der Erfinder der Pop-Art. Und hier sehen Sie die Hauptwerke aus seiner Frühzeit von 1960 bis 1964, ebenso wie die allerletzten Werke, die er in den 90er Jahren gemacht hat.
Roy Lichtenstein, der Überblick über das ganze Lebenswerk zum 100. Der war aber eigentlich schon im Oktober letzten Jahres.
Der ist knapp durch.
Egal. Der Anlass war auf jeden Fall hilfreich, um bei den anderen ganz großen Museen weltweit die wichtigsten Lichtensteins auszuleihen, damit die Albertina in Wien das ganze Werk zeigen kann und nicht nur die geschenkten Stücke.
Und das wurde uns geliehen, weil das die Centennial Exhibition ist. Darum haben die National Gallery aus Washington Look Mickey uns geliehen. Darum hat das Drowning Girl von MoMA das Haus verlassen.
Das Drowning Girl, das ertrinkende Mädchen, aus einem Comic von Roy Lichtenstein auf die große Leinwand gebracht, wie immer leicht verändert. Damit ist er berühmt geworden. Hängt sonst nur in New York. In Wien aber auch zu kaufen, als Ausstellungsplakat, ein Bestseller, passt gut zu Lichtensteins Comic-Klischee-Blondinen, die viele schon zu Hause als Kunstdruck hängen haben. Die Ertrinkende ist schwarzhaarig. Das andere berühmte Stück, Look Mickey, hängt gerade auch in Wien. Damit hat alles angefangen. 1961.
Hier aus einem einfachen Walt Disney Comicheft zeigt er, wie Donald, dieser Erpel, versucht zu angeln und ganz stolz ist, weil er einen ganz dicken Fisch muss gefangen haben. Die Angel gibt nicht nach. Er hat sich aber in seinem eigenen Mantel verfangen und Mickey hinter ihm lächelt.
Was ist daran Kunst? Haben damals viele gefragt, sagt Schröder. Ein kleines Comicbild aufzublasen auf der Leinwand, heute mitten in dieser einmalig vielfältigen Lichtenstein-Ausstellung, fragt das niemand mehr. Mehr als 60 Jahre später.
Dieses Vorbild, das wir auch ausstellen, ist 3x4 cm nur groß. Das Gemälde ist fast 2x2,5 Meter groß und repräsentiert diesen Sprung von der Low Art zur High Art. Repräsentiert den Sprung von der abstrakten Malerei, die die Jahrhundertmitte mit Jackson Pollock dominiert hat, zur Wiederkehr des Gegenstandes und die Kritik an der Kommerzialisierung des Lebens.
Noch Fragen? Ja, wie lange noch? Antwort: Bis Mitte Juli läuft die Ausstellung in der Wiener Albertina, dann fliegt Mickey Mouse wieder nach Amerika. Aber viele Lichtensteins bleiben doch in Wien, da könnte ich doch auch noch später. Schröder schüttelt schnell den Kopf und will das Ende des Satzes gar nicht mehr hören.
Nein, das darf niemand verpassen, weil die Frühwerke, die Gemälde wird man sonst nicht sehen. Niemand sollte diese Ausstellung versäumt haben.
Ab sofort, bis 14. Juli in der Albertina in Wien.
Welttag der Frauen. Auf Bayern 2.
Der heutige 8. März ist der Internationale Frauentag. Der fand erstmals 1911 statt und natürlich in einem ganz anderen Kontext als heute. Das Wahlrecht für Frauen, die Emanzipation von Arbeiterinnen, der Kampf um Gleichberechtigung standen im Mittelpunkt. Manches, nicht alles, ist erreicht in dieser relativ jungen Disziplin der feministischen Emanzipation. Und jede Gesellschaft bringt neue Ungleichheiten hervor. Was ist für den heutigen Feminismus wichtig? Özge İnan ist 1997 in Berlin geboren. Sie hat Jura studiert, arbeitet als Journalistin, ist Redakteurin bei der Wochenzeitschrift Der Freitag und wurde bekannt durch Tweets, in denen sie das politische Geschehen aus linker Perspektive kommentiert hat. Kürzlich ist ihr erster Roman erschienen. Natürlich kann man hier nicht leben. Ein Einblick in die Generation ihrer Eltern, die aus politischen Gründen aus der Türkei flüchten mussten. Ich freue mich, dass Sie ins Funkhaus gekommen sind. Herzlich willkommen, Özge İnan.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, der Feminismus hat in den letzten gut 100 Jahren ja viele Stufen durchlaufen. Was würden Sie denn sagen, was die wichtigsten Ziele im Jahr 2024 sind? Also wofür kämpfen Feministinnen heute?
Ich denke, darüber sind sie sich gar nicht so sehr einig, aber das gehört ja vielleicht auch einfach dazu, zu einer Befreiungsbewegung, dass man verschiedene Perspektiven in sich vereint und auch zulässt. Ich denke, als konkrete Ziele könnte man beispielhaft nennen die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs hier bei uns in Deutschland, überhaupt erstmal die Legalisierung in anderen Teilen der Welt. Es geht um bestehende Gehaltsunterschiede, es geht um eine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt, wenn wir Kinder bekommen. Es geht um eine selbstbestimmte Entscheidung, ob wir überhaupt Kinder bekommen wollen. Es gibt sozusagen die materiellen, die Hardware sozusagen, die Rechte und das Ökonomische. Und dann gibt es aber eben auch immer das Softere und die Dinge, die irgendwie an Haltungen und an Einstellungen sich festmachen. Akzeptanz. Akzeptanz für unsere Lebensmodelle, Freiheit in unseren Entscheidungen.
Und wenn Sie sagen, der Feminismus zeigt sich gar nicht so einheitlich, was heißt das? Also so von außen betrachtet denkt man sich sogar manchmal, es gibt richtige Gräben.
Gibt es sicherlich. Also gerade an der Frage von Transgeschlechtlichkeit tun sich ja wirklich auch zwischen den Generationen teilweise große Gräben auf. Aber es gibt auch jüngere Feministinnen, die Transfrauen exkludieren wollen aus der Bewegung. In der Sexarbeitsfrage haben wir große, große Unterschiede. Also sowohl in der Theorie als auch in der Praxis gibt es große Gräben, ja. Ich denke, diese Gräben hängen mit der Weltanschauung zusammen. Also ich glaube, jemand, der, weiß ich nicht, den Frauenanteil in den DAX-Vorständen zählt und das zum Politikum macht, der hat einfach eine ganz andere, ja, auch einfach ökonomische Weltanschauung als jetzt eine materialistische, marxistische Feministin, die überhaupt zum Beispiel nur die Arbeiterinnen als Ansprechpartnerinnen betrachtet für ihre Befreiungsbestrebungen.
Bei Ihnen spielt ja ein migrantischer Hintergrund rein. Ich habe es auch schon gerade gesagt, dass Sie ein Buch geschrieben haben, eigentlich ein bisschen mehr über die Generation auch Ihrer Eltern, die aus der Türkei fliehen mussten, aus politischen Gründen, nämlich weil dort ein Putsch war in den 80er Jahren und man dort nicht gut leben konnte. Aber welche eigenen Erfahrungen bringen Sie sozusagen mit diesem Hintergrund in den Feminismus mit hinein?
Auf jeden Fall eine Vielfalt in der Frage, wie kann Befreiung aussehen? Also in meiner Familie gibt es eine Geschichte, die auch wirklich passiert ist, von einem Familienmitglied, der antreten wollte für die kemalistische Partei, die immer als fortschrittlich gilt. Und seine Frau war und ist eben Kopftuchträgerin und er hat ihr dann eben gesagt, ja, kannst du nicht zumindest, wenn du irgendwie in die Innenstadt gehst, kleine Stadt, jeder kennt jeden, kannst du da nicht wenigstens da dein Kopftuch eben ablegen, weil die Leute wissen, dass du meine Frau bist und ich sehe aus wie ein Heuchler, wenn ich für diese Partei antrete, aber meine Frau ein Kopftuch trägt. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat angefangen, sich noch mehr zu verhüllen. Also hat dann angefangen, quasi wie so eine Burka nur mit offenem Gesicht zu tragen, als Zeichen an ihn, nach dem Motto, für deine politische Karriere werde ich hier sicherlich nicht anfangen, mich irgendwie mehr zu zeigen oder anders zu zeigen. Ich bin mein eigener Mensch und daraus können jetzt natürlich die westlichen Feministinnen machen, was sie wollen. Also ist das jetzt eine emanzipatorische Aktion oder nicht? Ich habe darauf keine klare Antwort. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, meine Generation macht in Iran zum Beispiel gerade einen total berechtigten und riesengroßen Aufstand gegen die Verhüllungspflicht. Das heißt, ich denke, mein migrantischer Hintergrund oder unsere verschiedenen migrantischen Hintergründe können dazu beitragen, zu zeigen, okay, es gibt nicht nur einen Weg der Emanzipation und man ist nicht freier, je mehr Haut man zeigt oder sowas. Und gleichzeitig ist aber auch ganz klar, der Feind steht da, wo der Frau eine Vorschrift gemacht wird, in die eine oder andere Richtung.
Jetzt sind Sie Generation Z. Merken Sie irgendwie Unterschiede zu anderen Generationen jetzt in Ihrem feministischen Befreiungskampf?
Unterschiede, also natürlich gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten, aber Sie haben jetzt konkret nach den Unterschieden gefragt.
Auch gerne die Gemeinsamkeiten.
Ja, also auf jeden Fall finde ich, wo wir uns sogar eine Scheibe abschneiden können, vielleicht an den Feministinnen der 70er und 80er Jahre, ist so eine bestimmte Unerschrockenheit und auch eine bestimmte Hemmungslosigkeit einfach in was man alles bereit ist, in Frage zu stellen. Weil ich glaube, dass die da schon ein Stückchen weiter waren und wir unsere Lösungen dann wiederum doch recht bürokratisch dann gestalten. Also ich habe irgendwie mal letztens in einer sozialen Einrichtung eine junge Frau interviewt, die da als Sozialarbeiterin arbeitet, und der ist zum Beispiel bei ihren Kolleginnen ist so ein rassistischer Unterton irgendwie aufgefallen, und dann hat sie eben für alle Mitarbeiterinnen ein Seminar organisiert mit einem externen Träger zum Thema Rassismus-Sensibilisierung. Und dazu hat sie dann interessanterweise im Interview selber gesagt, tja, so angepasst sind wir dann eben, dass wir da dann Seminare organisieren, und die Feministinnen der Generation vor uns oder die Antirassistinnen, die hätten halt mit Stühlen geschmissen. Und dann dachte ich, ja, stimmt.
Was mich auch interessieren würde, ist als Generation Z und als jüngere Frau, wie man eigentlich mit diesen ganzen Frauenbildern, mit der Selbstdarstellung, mit den Rollenklischees auch in den sozialen Medien umgeht.
Das ist eine sehr große Frage. Also wir haben jetzt nicht nur irgendwie so diese Normbiografie, die uns so übergestülpt wird. Das ist schon auch immer noch der Fall, aber verblasst so langsam. Aber wir haben jetzt eben ganz kleinteilig irgendwie, wenn du dich in der Beziehung so verhältst, dann bist du irgendwie dieser Typ und das. Und dann gibt es irgendwie so die Trad-Wives und dann gibt es diese Frauen.
Was sind
und
das?
Traditional Wives, also so eine ein bisschen rechtsunterwanderte Instagram-TikTok-Bewegung von Frauen, die halt dann irgendwie zeigen, wie sie Kuchen backen und auf ihre 5 Kinder aufpassen und so. Sehr traditionell alles. Also sehr viele so einzelne Strömungen und Trends und Bewegungen. Dementsprechend mehr Optionen hat man natürlich, sich davon was rauszusuchen. Beziehungsformen werden ja sehr hinterfragt in meiner Generation. So offene Beziehungen, Poly-Sachen sind sehr oft im Vormarsch, auch statistisch. Und das finde ich eigentlich ehrlich gesagt auch gut. Also in den feministischen Befreiungskampf würde ich LGBTQ-Rechte mit auch dazu zählen, weil es eben einfach antipatriarchale Kämpfe sind. Und ich finde das gut, dass irgendwie, wenn zum Beispiel 2 Frauen zusammenleben, dass dann ganz selbstverständlich gefragt wird, okay, sind die zusammen oder sind die Mitbewohnerinnen? Which is it? Oder eben, weiß ich nicht, dass es einfach normaler wird, dass es nicht-binäre Menschen gibt. Also eine Freundin von mir hat zum Beispiel ein nicht-binäres Geschwisterkind und die benutzt halt deren Pronomen und deren ausgesuchten Namen und so. Also so eine Selbstverständlichkeit. Das wird wahrscheinlich dann in der nächsten Generation noch mehr der Fall sein.
Ich habe das Gefühl, dass aber gesellschaftlich sich schon noch viele Leute sehr schwer mit diesem ganzen Fluiden tun und dass dadurch natürlich auch eine Gegenbewegung kommt.
Ja.
Und die aber jetzt nicht nur queere Lebensentwürfe betrifft, sondern eigentlich schon auch feministische oder überhaupt weibliche. Also ich stelle schon eine gewisse Rückkehr der Misogynie fest, also einer frauenverachtenden Tendenz, oder?
Ja, also wir haben das ja sogar auch statistisch gesehen, dass in meiner Generation die Frauen eher linker werden und die Männer eher rechter, also die Jungen in meinem Alter und jünger. Und das hat auf jeden Fall mit einem Backlash zu tun gegen eben diese Normalisierung von feministischen Ideen. Und das hat auch damit zu tun auf jeden Fall, dass die neue Rechte einfach soziale Medien wirklich virtuos bespielt und beherrscht. Also die wissen halt ganz genau, wie sie einfach die jungen Männer catchen können. Es gibt irgendwie die These, okay, es liegt einfach daran, dass die fortschrittlich denkenden Menschen jungen Männern kein Angebot machen zur Identifikation, zum Lebensstil. Ja, irgendwie, dass die sich nicht abgeholt fühlen, die jungen Männer. Das sind irgendwie die Diskussionen, die wir gerade so haben. Also warum kriegen wir die jungen Männer nicht? Die leiden ja auch unterm Patriarchat. Die leiden ja auch total unter der Vorstellung, man darf keine Schwäche zeigen, darf keine Gefühle zeigen. Keine Ahnung, wenn sie irgendwie ihren Kumpel umarmen, dann müssen sie ganz schnell nur Homo sagen, damit niemand denkt, sie wären schwul und so. Also diese ganzen queerfeindlichen, frauenfeindlichen Geschichten, so, die schaden denen ja auch. Und genauso profitieren sie wiederum davon, wenn eben die feministischen Ideen normalisierter werden.
Feministische Perspektiven am heutigen Internationalen Frauentag. Özge Inan war bei uns, Journalistin und Buchautorin. Natürlich kann man hier nicht leben, heißt ihr erster im Piper Verlag erschienener Roman. Frau Inan, vielen herzlichen Dank,
dass vielen Dank für die
Funkhaus gekommen sind. Danke. Ja, und das war's. Es war meine letzte Moderation in der Kulturwelt und auch hier auf Bayern 2. Ab April wird sich einiges ändern im Programm und für die Kultur. Und Sie haben mir viele Jahre zugehört. Ich habe Ihnen viele Jahre etwas vermittelt, von dem ich gehofft habe, dass Sie es in Gedanken weitertragen. Alle Schattierungen von tollen Kulturereignissen. Sie haben mich begleitet und ich Sie. Ich danke Ihnen sehr und verabschiede mich herzlich. Ihre Barbara Knopf.